Hi. Hallo. Nu klar, die Hesse ist da. Und ein Podcast hat's jetzt auch noch.
Ganz genau. Und heute gibt es eine absolute Premiere in der Ostbrosche, denn zum ersten Mal ist ein Mann mit nicht-ostdeutschen Wurzeln zu Gast, aber wir sind gut befreundet, wir mögen uns, wir kennen uns seit Jahren. Genau deshalb bin ich heute gerne hier für den Ostteil zuständig und habe mir wirklich einen der wunderbarsten Kollegen und Freunde eingeladen, die deutsche Musik- und Entertainment-Landschaft zu bieten hat. Hallo Maximilian Ahland.
Oh, das ist aber süß. Vielen herzlichen Dank. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Dieses Aber stört mich ein bisschen. Was heißt das Aber?
Was denn Aber?
Also, ja, habe ich keine ostdeutschen Wurzeln. Ach so. Aber, also Ostbrosche ist ja so ein typisch ostdeutscher Begriff. Mhm. Ne? Ich kenne den nicht, musst du mir gleich nochmal erklären. Aber ich bin ja ein gefühlter Ossi. Also so viel, wie ich in Mitteldeutschland unterwegs war, für den RBB, für den MDR, also Ostdeutschland, kenne ich, glaube ich, sogar besser als Bayern. Also von dem her gehöre ich auf jeden Fall hier rein.
Ich weiß, absolut. Und deshalb bist du auch hier. Ich kenne ja deine Geschichte und ich kenne dich ja auch schon sehr viel länger als du mich, weil ich saß früher vorm Fernseher und habe mir die Hitparaden angeguckt und habe gesehen, wie du mit deinem Vater und deinem Bruder Musik gemacht hast. Welches Instrument hast du gespielt?
Ich habe Keyboard gespielt, Papa und Bruder Klarinette. Und ich war der immer so grenzdebil gelächelt hat.
Das war nicht grenzdebil. Ich fand es als, ich glaube, ich war 5 oder 4. Ich fand es nicht grenzdebil, ich fand es sehr süß.
Wirklich?
Ja, man könnte vielleicht meinen, vielleicht fand ich dich sogar ein bisschen süß. Aber wow. Gut, ich war 4 oder 5.
Na,
ja.
Immerhin.
Und ich war auch in Patrick Lindner verliebt.
Okay, also. Das relativiert einiges.
Ja, warst du leider nur Nummer 2.
Wir trinken hier übrigens Kaffee mit Kokosmilch. Richtig schön tropisch.
Finde ich auch. Und das ist auch das Schöne. Wir beide sind ja Kinder der Einheitsgeneration. Eigentlich gibt es ja kein Ost und West mehr. Und da habe ich auch irgendwann mal diesen Podcast gegründet. Einfach nur, weil ich trotzdem das Gefühl hatte, dass man als Ostfrau immer noch mal so einen Sonderstatus hatte. Wie zum Beispiel auch Stefanie Hertel bei euch in der Volksmusikwelt damals gefühlt. Und die war ja auch meine erste Gästin hier.
Du sagst Gästin?
Ich sag Gästin, ja.
Ich krieg Gänsehaut.
Und pass auf, besser als Gästinhaut. Aber Ostbrosche ist quasi der Begriff für mich. So eine, also Brosche, das Wort kennst du.
Ja.
Eine Ansteckbrosche.
Steckt man sich irgendwo, ja eben, wollte ich was sagen.
Und es ist aber auch so ein bisschen mit einem Augenzwinkern für einen gewissen Teil der Frau. Das könnte man auch, da könnte man auch Brosche zu sagen.
Für den Hintern?
Fast. Gleich daneben.
Gleich daneben?
Maximilian. Als
ach so, jetzt, oh Gott, ich stehe sowas von auf dem Schlauch. Oh. Ja, okay.
Wow, das fängt gut an, ja. Mhm. Genau, es ist auf jeden Fall ein Symbol für Weiblichkeit, diese Broschenform. Und Ostbrosche ist halt einfach die Ostfrau. Ich hätte auch Ostkirsche sagen können, hat die Ella gesagt.
Ja, das kenne ich, genau, Kirsche. Kirsche mit
genau,
Ü.
Kirsche, genau, Kirsche. Aber Brosche ist quasi ungefähr so dazu.
Ach, dann wird das hier was Pornöseres, oder? Nee.
Ja, was glaubst du, warum wir nackt sind? Mit Kokosmilch gleich.
Schön, da flutscht es doch gleich viel besser.
So, ihr Lieben, nein. Einmal, um aufzuklären, wir sitzen hier bei Maximilian in Berlin-Mitte. Ich habe hier mein Equipment aufgebaut. Ich habe heute ein bisschen länger für den Aufbau gebraucht, weil ich komme aus dem Sommerurlaub und mein Kind kam auf die grandiose Idee, mein Telefon in den Pool zu schmeißen. Also ich bin quasi abgetaucht, wortwörtlich.
Aber schön. Irgendwie klingt
total.
Das richtig geil, weil so Digital Detox, das gönnt man sich ja leider nicht. Man nimmt sich das immer vor, aber man macht's nicht.
Absolut.
Ich bräuchte auch so einen Sohn, der mir das Handy ins Wasser schmeißt.
Du, ist herrlich. Gar kein Problem. Das, der hört nicht aufs Wort, aber er macht's einfach. Lass dein Handy irgendwo liegen und der schmeißt es irgendwo
aber
hin.
Aber hast du dann so ein bisschen, ja, so...
Gar nichts.
Kribbelnde Hände.
Gar nichts. Also es war wirklich so. Nee, gar nicht. Ich habe kurz überlegt, als das Telefon, als ich es nicht gefunden habe, dachte ich so, wo habe ich das hingelegt und so. Und da bin ich dann mal so, oh Gott, wo habe ich das jetzt wieder? Oder keine Ahnung. Oder hat das irgendwer mitgenommen? Haben wir das vertauscht? Und deshalb habe ich es halt auch 2,5 Stunden gesucht, bis ich Freddy gefragt habe, sag mal, hast du Mamas Telefon in den Pool geschmissen? Und er hat gesagt, ja. Und
ja,
ich habe gesagt, nein, das hast du nicht, oder? Mama Handypool? Ja?
Na, schau.
Und dann habe ich gesagt, danke für deine Ehrlichkeit.
Ja, das ist Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom oder so.
Nee, der hat einfach...
Attention.
Nee, der ist jetzt zwei und in dem Alter, wo auch... Der hat alles in den Pool geschmissen quasi, um zu gucken, ob es schwimmt und so. Schwerkraft ist in dem Alter auch total ein Thema. Schwimmt es nicht? Was macht es? Geht es
und
unter?
So, und so ein iPhone schwimmt eben nicht.
Ja, es geht unter, genau. Und das hat er dann aber auch halt nicht gesagt. Deshalb, naja, whatever. Aber ja, es war einer der schönsten Urlaube dann, weil alles aus war.
Das glaube ich.
Mein Laptop hat sich halt noch solidarisch mit dem Telefon gezeigt, obwohl der überhaupt nichts zu beanstanden hatte. Also der war schön drin im Haus, aber der ging auf einmal nicht mehr an.
Okay.
Und der ist auch nicht mehr zu retten.
Also komplett abgeschnitten von der Welt.
Ganz genau. Ich hatte ja eine gute Freundin dabei, die hat auf jeden Fall, also die war nicht abgeschnitten. Da habe ich dann auf jeden Fall noch Bescheid gesagt, so bei ein paar Leuten, dass ich offline bin. Ist ja sehr, sehr, so unangekündigt, ist halt sehr selten. Und dann habe ich kurz noch gesagt, dass die Hintergründe. Und dann war ich aber auch wirklich beruhigt und habe es einfach genossen. Aber deshalb sitzen wir jetzt hier mit meinem Ersatzrechner und ich musste erstmal ein bisschen länger aufbauen hier, das Equipment.
Ja, ich habe aber Zeit und wir haben keinen Stress.
Stimmt, du hast keine Kinder.
Das stimmt.
Aber du bist schon geschieden.
Ja.
Hi.
Schön rein in die Wunde.
Ja, aber was? Ich bin Single Mom, also entschuldige mal bitte.
Was ist jetzt schlimmer, oder?
Ja.
Single bleiben, Stress vermeiden. Das ist so ein bisschen mein Motto. Ich bin tatsächlich sehr, sehr gerne Single.
Ja.
Und ich bin auch am Ende froh über die Scheidung, weil ich habe ein tolles neues Leben hier in Berlin angefangen. Ich habe aber auch ein schönes erstes Leben gehabt. Mhm. Und dementsprechend, wer kann das schon sagen? So richtig zwei tolle, schöne Leben. Ich blicke da auch gar nicht irgendwie traurig zurück oder mit Wut oder Trauer oder so. Gar nicht. Im Gegenteil. Ich bin richtig froh, dass ich das erlebt haben durfte. Die Scheidung war lange, ja. Aber ist durch.
Ja, durch ist durch. Ich glaube, das ist das Einzige, was dann natürlich der große Unterschied ist, wenn die Scheidung dann mal durch ist, dann bist du mit deiner Ex-Partnerin oder deinem Ex-Partner auch durch.
Mhm.
Wenn Kinder im Spiel sind, dann bist du noch sehr lange verbunden. Und ich bin ja ein sehr harmoniebedürftiger Mensch. Wir sind halt kein Paar mehr, aber wir bleiben Eltern. Und das funktioniert, glaube ich, ganz gut. Ich glaub,
aber das ist als Mensch, glaube ich, auch nochmal ein ganz besonders schönes Gefühl, wenn man das schafft. Das schaffen auch nicht alle, aber wenn man sagt, okay, wir sind kein Paar mehr, aber wir haben da so einen kleinen Zwackel und um den müssen wir uns gemeinsam kümmern, auch wenn wir jetzt nicht mehr zusammenpassen und uns vielleicht auch nicht mehr in allen Dingen verstehen, aber der ist das Bindeglied. Das ist bei meinen Eltern ja auch so. Also wir haben so eine richtige Patchwork-Family und meine Eltern sind schon lange getrennt, aber die sind immer noch, ich glaube, weil sie sich auch mögen, aber auch vor allem wegen uns, sehr, sehr eng miteinander und mögen sich. Also da ist, glaube ich, eine Liebe, die nie zu Ende gehen wird. Irgendein Band auf jeden Fall. Und da sind wir der Kleber, mein Bruder und ich. Und das weiß ich sehr zu schätzen. Also da haben sich die auch damals gut zusammengerissen. Und heute, nach so vielen Jahren, ist es einfach nur ein schönes Gefühl, dass wir beide haben und die verstehen sich immer noch. Und das kann ich nur sagen, kann ich jedem nur empfehlen, dass das auch so sein sollte.
Wie alt warst du, als sie sich getrennt haben?
Ich war so 12, 13 Jahre alt.
Okay. Ja. Und dein Bruder war?
Der war 2,5 Jahre jünger.
Ah ja, jünger.
Ja, das war keine schöne Zeit, muss ich sagen.
Mhm.
War ja auch damals alles in den Medien und gerade als wir sämtliche Hitparaden gewonnen haben und da brach die heile Welt plötzlich zusammen. Das war schon ein großer Kontrast, muss ich sagen. Aber
zur Schlagerwelt oder zu eurem Leben davor?
Ja, natürlich zur Schlagerwelt besonders.
Weil wenn du gerade heile Welt
sagst. Ja, die heile Welt war auch bei uns zu Hause. Also wir hatten wirklich eine sehr, sehr schöne Kindheit. Ich hatte da vor kurzem nochmal so eine Erinnerung und bin auf so eine Art Reise gegangen zu meinem jüngeren Ich. Das war eine sehr, sehr schöne Geschichte. Und da habe ich dann meiner Mutter direkt am Telefon sagen können, du Mama, vielen Dank für diese wunderschöne Kindheit, die ich hatte, weil ich habe jetzt nochmal mit Rückblick erfahren, dass da alles in Butter war. Also wirklich alles in Butter mit der Mutter und auch sonst meine Oma, mein Papa, mein Bruder, wir hatten wirklich heile Welt und das konnten wir ja dann so gut auf die Bühne bringen. Dann ist plötzlich alles zusammengebrochen und ja, das war dann nicht nur der Kontrast, sondern ja, also insgesamt einfach ein großer Schnitt. Aber wir haben es überlebt und das macht einen natürlich auch stärker.
Ist dein Vater damals schon nach Berlin gezogen? Nein.
Doch, relativ schnell. Also der kam 94 zum ersten Mal nach Berlin, hat dann hier ja auch neu geheiratet und ich bin sehr, sehr froh, dass er eine wirklich liebe Frau hat. Er ist von mir 40 Minuten entfernt. Ich fahre meistens mit der Vespa hin und das ist ein schönes Gefühl, dass mein Papa jetzt hier in unmittelbarer Nachbarschaft quasi ist und meine Familie in Bayern. So habe ich zwei tolle Familien, die ich immer wieder besuchen kann.
Und das war dann für dich quasi nach der Scheidung irgendwie auch der Impuls zu sagen, ich gehe jetzt auch nach Berlin.
Bei mir war es der allererste Impuls.
Irgendwie eine Parallele dann auch.
Das stimmt.
Bei meinem Vater war es die neue Liebe.
Ja, ich wusste schon, dass wir beide nach Berlin und nach diesem Cut. Ja, stimmt. Nee, eigentlich tatsächlich habe ich mir noch keine Gedanken drüber gemacht.
Warum Berlin? Also du bist dann quasi aus der bayerischen Idylle nach 17 Jahren Ehe? Nee.
Wir waren 16 Jahre zusammen, 6 Jahre verheiratet. Okay. Also es war eine lange Zeit und war ja auch meine erste große Liebe. Und der Impuls in Berlin war auf jeden Fall, weil es der größtmögliche Kontrast war. Ich wollte unbedingt raus aus diesem Idyll, aus dieser schönen bayerischen Bergwelt, die ich einfach anders geplant oder verplant hatte. Ich habe ein Haus gebaut mit 2 Kinderzimmern und ja, das gab's natürlich dann plötzlich alles nicht mehr in meiner Vorstellung. Mhm. Also musste ich von vorne anfangen. Und da dachte ich, Berlin eröffnet mir tatsächlich neue Welten. Ja, und so war es dann auch. Und bei meinem Vater war es ein bisschen anders. Der ist wegen der Liebe nach Berlin gezogen.
Ja.
Und hat hier eben auch sein Glück gefunden. Das war ja ein riesengroßer Kontrast für ihn. Diese bayerischen Berge und dann die Berliner Plattenbauten. Das Echo war ungefähr das gleiche. Er hatte damals auch mit seiner Klarinette aus dem Fenster gespielt und hat gesagt, na gut, das Echo ist sogar noch ein bisschen größer als in Bayern.
Okay. Krass. Und jetzt sitzt du hier. Die heile Schlagerwelt ist ja immer noch relativ heil. Man hat ja damals, gerade als ihr Musik gemacht habt, hat Stefanie Hertel ja auch noch davon gesungen, ne? So ein Stückerl heile Welt.
Und über jedes Bachal geht der Brücke. Es hat sich schon viel verändert. Gott sei Dank, muss ich sagen. Aber es war eine schöne Zeit. Ist die Schlagerwelt noch heil? Sie ist vor allem sehr bunt.
Ja.
Und das ist auch gut so. Und ich sage immer, wir haben den schönsten Beruf der Welt, weil wir dürfen die Menschen aus ihrem Alltag entführen. Wir dürfen so ein bisschen heile Welt zaubern, weil die Welt da draußen ist einfach nicht mehr heil.
Nein.
Aber wenn wir dann auf der Bühne stehen, unsere Sendungen machen, unsere Konzerte geben, dann ist sie wenigstens für ein paar Minuten heil. Und das nehme ich gerne in Anspruch. Das ist ein schöner Job.
Ja, also die Schlager- und Entertainment-Welt ist ja wirklich ein weites Feld. Jetzt am Wochenende bist du hier in Berlin auf dem CSD, auf dem TUI-Truck.
Mhm.
Und sag mal, das Berliner Leben oder so zum Feiern hier in Berlin, das ist schon einfach auch nochmal, das ist einfach das komplette Kontrastprogramm zu dem, wo du herkommst, oder?
Ja, das kannte ich ja gar nicht. Also als ich jung war, da ist man in München ins P1 gegangen oder ins 089 und ich stand damals bei Caroline Reiber und Carmen Nebel auf der Bühne.
Mhm.
Ja, ich hatte dafür erstens keine Zeit und auch irgendwie gar keinen Kopf.
Warst du noch nie im P1?
Doch, war ich, aber es war nicht meins.
Nee, ne?
Ich wollte da nie feiern, ich wollte diese Schickimicki-Gesellschaft nicht und dieses Posen. Und das ist in München auch nochmal was ganz anderes. Also
Voll.
Hatte ich damals eigentlich gar keinen Bezug und keinen Zugang zu feiern, Party machen, Discos. Als ich dann nach Berlin gekommen bin, also hier wird man ja so ein bisschen aufgesogen von der Stadt. Es ist ein ganz anderes Lebensgefühl. Und da war ich dann relativ schnell, ich glaube nach 2-3 Wochen, zum ersten Mal im KitKat-Club. Und das ist ja, mehr geht ja fast nicht. Und ich wusste gar nicht.
Ich bin seit 17 Jahren Berlin noch nicht einmal im KitKat-Club.
Ja, da müssen wir hin. Also ich war, glaube ich, wirklich nach ein paar Tagen schon dort und ich hatte damals eine Clique, die haben gesagt, so, wir kleiden dich jetzt erstmal schwarz ein, weil ich hatte wirklich nichts Schwarzes. Ich hatte bunt, kariert, Hollister, Abercrombie & Fitch, was weiß ich, aber nichts Schwarzes. Dann sind wir erstmal einkaufen gegangen, ich von oben bis unten schön schwarz eingekleidet und dann direkt in den KitKat.
Nur schwarz oder auch gleich direkt Latex?
Nein, um Gottes Willen, nein. Also, das war also eine weite Reise, um mich da mal auszuprobieren, aber nur mal ein schwarzes Shirt und eine schwarze Hose, das war für mich schon eine komplett andere Welt. Und dann bin ich da eingetaucht und das war super spannend, weil ich kannte natürlich die ganzen Stories. Wir waren ja früher als Kinder viel mit dem Deutschen Fernsehballett unterwegs. Und jedes Mal, wenn wir auf Tournee in Berlin waren, dann haben die erzählt, wir gehen heute ins Kitty. Und als Kind habe ich immer mitbekommen, was da so abgeht, aber ich habe es mir nicht wirklich vorgestellt.
Was geht denn da so ab? Was hast du denn als Kind da mitbekommen?
Na, zum Beispiel, dass da hinter der Theke die Frauen und Männer komplett oben und unten ohne stehen. Also
echt?
Die bedienen dich da eigentlich nackt.
Und es ist auch so?
Und es ist so. Also ich bin da rein, hatte so eine Checkliste und da standen...
So, KitKat-Bingo.
Ja, genau, sowas. Da standen die Barkeeperinnen oben ohne und dann war irgendwie so ein Opa in der Ecke, der hatte tatsächlich nur irgendwie so einen String an und dann kamen plötzlich 2 mit Lederoutfits und dann welche mit Hundemaske. Du siehst da einfach alles. Und irgendwie ist es wie so ein Kindergeburtstag für Erwachsene. Es ist super spannend. Und damals für mich natürlich völlig überfordernd. Aber ich habe es irgendwie geliebt. Und dann bin ich da eingetaucht und bin da immer wieder öfter hingegangen.
Cool. Ich warte immer noch drauf.
Dein Blick jetzt.
Naja, ich muss mich ja immer ein bisschen organisieren jetzt und überlege, wann jetzt mein nächster freier Abend ist.
Ja, doch, ich kann das nur jedem empfehlen. Es erweitert den Horizont. Das ist jetzt nichts, was man jedes Wochenende macht. Aber da mal so reinschnuppern, es ist so eine Welt, die hat keine Grenzen. Da kann jeder sein, wie er will. Keiner wird gejudged. Und das ist ein schönes Gefühl. Weißt du, in München, in dieser Schickimicki-Welt, da musste man, in der Schickerie, da musste man tatsächlich immer viel zeigen, was man so hat. Und da kam es auf das Outfit an, aber in anderem Maße, ne? Also, es musste besonders teuer sein. Und das ist in Berlin überhaupt nicht wichtig. Da zählt der Mensch. Und wenn du das natürlich dann nochmal mit deiner Kleidung unterstreichst oder eben mit deiner Nichtkleidung, die du nicht anhast, umso interessanter. Aber da zählt tatsächlich, wer du bist und nicht, was du bist.
Ja, weil dann ist ja auch egal, wenn du nichts anhast, bist du ja auch einfach, dann sind alle gleich.
Absolut. Und das ist ein schönes Gefühl.
Ich werde immer neugieriger.
Sorry, ich nehme dich mal mit. Das wird lustig.
Ja, ich sehe uns schon. Wir müssen mir auch erstmal schwarze Sachen kaufen. Wir zwei gehen einkaufen.
Du hast so schwarze Sachen, bitte, oder?
Ja, doch, ich habe schon schwarze. Ja. Ich habe so das kurze Schwarze und so, aber es ist, glaube ich, auch nicht für das. Das ist kein KitKat-Schwarz.
Ja, aber man darf alles anziehen. Man kann auch ein Smoking anziehen oder ein Abendkleid.
Kann man nicht auch im Kostüm da reingehen?
Kann man auch.
In so einem Dino-Kostüm oder so?
Okay, jetzt gehen ja ganz neue Sachen hier los.
Ja, dann ist man wenigstens
vom letzten Kindergeburtstag oder was?
Ja, nee, von meinem Musikvideo damals.
Ah, okay, ja. Du, feel free.
Aber mir ist ja jetzt im Urlaub wirklich auch so ein Blödsinn passiert mit Handy im Wasser, Laptop aus, völlig abgeschnitten und alles ungeplant und trotzdem schön. Was war denn so dein letzter Moment, wo du dachtest, boah, es geht alles schief, ist alles kacke, aber eigentlich war es genau gut so. Und ich rede jetzt nicht von der Scheidung.
Ach Gott, ich hatte das schon oft. Also ich bin ja so ein Perfektionist und das fällt mir sehr oft auf die Füße, weil gleichzeitig bin ich auch so ein hektischer Mensch manchmal. Ich möchte mal alles auf einmal erledigt haben und dann werde ich so hudelig und dann fallen mir Sachen runter. Oder meine Vespa ist mir letztes Mal auch wieder umgekippt. Die hat schon 1000 Kratzer. Also ich fahre ja hier in Berlin fast alles mit meiner Vespa.
Ich weiß.
Und das macht richtig viel Spaß. Da bin ich auch schnell, aber dementsprechend schnell kann halt auch was schief gehen. Also
der blonde Blitz.
Der blonde Blitz.
Blitz aus Berlin.
Ja, nehmt euch in Acht. Also ich nehme auch manchmal die Busspur.
Rennen.
Aber ich lieb's. Und ja, das sind so Sachen. Der erste Kratzer zum Beispiel in der Vespa hat furchtbar wehgetan. Aber er war dann für was gut, weil dann war ich umso lockerer. Die nächsten 10 Kratzer waren mir scheißegal. Und das ist das, was ich hier auch in Berlin gelernt habe. Und auch zu deiner Frage, wenn was schief geht, dann hat das meistens seinen Grund. Meine Oma hat immer gesagt, das wird schon für was gut sein. Und dementsprechend, ja, nehme ich nicht mehr alles halb so schwer. Nee, anders. Ich nehme es nicht mehr so schwer, nur noch halb so leicht oder wie auch immer.
Okay, die
Weisheit des Tages.
Ich verstehe, worauf du hinaus willst.
Oder?
Ungefähr. Sag mal, deine Oma ist aber auch aus Bayern.
Meine Oma ist eigentlich Wienerin.
Ah.
Österreicherin. Also ich bin halber Österreicher. Meine Mutter ist auch Wienerin. Deswegen bin ich auch so charmant.
Okay, du hast einen Wiener Schmäck.
Ja, und meine Oma ist seit über 30 Jahren meine Fanclubleiterin.
Ach, krass.
Ja, weil damals, als wir angefangen haben, so 93, 94, gab es wirklich wäschekorbweise Fanpost.
Ja.
Und wir wussten überhaupt nicht, wie wir das bewältigen sollen. Und dann hat uns meine Oma gesagt, komm, ich helfe euch da ein bisschen und beantworte die Briefe.
Wo war der Opa?
Opa hat auch mitgeholfen.
Ah, ja.
Der war damals bei der Bundeswehr, glaube ich, sogar noch.
Okay.
Ja, also mein Opa war Soldat. Und es war wirklich eine spannende Zeit. Die zwei dann, die haben das organisiert. Ne? Das muss ich wirklich sagen, wie so ein Oberfeldwebel. Meine Oma war damals tatsächlich auch noch Sekretärin bei der Bundeswehr und dementsprechend wusste die, wie man sowas wegarbeitet.
Mhm.
Und das macht die bis heute. 94 ist sie jetzt.
Krass.
Ja.
Das war ja auch so ein Ding, der Unterschied zwischen Ost- und Westfrauen damals noch. Und deine Oma kommt ja genau aus dieser Generation, wo Frauen ja eigentlich sogar noch ihre Männer fragen mussten, ob sie arbeiten dürfen. Ich weiß nicht, ob es in Österreich oder in Wien dann vielleicht anders war, aber auf jeden Fall war es in Deutschland so, bis 1978, dass die Frau wirklich kein eigenes Konto ohne die Erlaubnis ihres Mannes eröffnen durfte, dass man tatsächlich auch gekündigt werden konnte, wenn der Mann es wollte?
Völlig unvorstellbar eigentlich. Bei meiner Oma war es, glaube ich, genau andersrum. Also meine Oma, die hat die Hosen an. Aber sowas von, da kann mein Opa noch so viel Soldat gewesen sein. Aber ich glaube nicht, dass sie ihn gefragt hat. Eher hat er gefragt, ob er wieder in die Kaserne darf.
Wahnsinn.
Ja, also wirklich. Und das funktioniert bei den beiden aber.
Ja.
Es ist wirklich
das war
toll.
Ja, generell
die sind über 60 Jahre
so
verheiratet.
Ja.
Und Deswegen ist es für mich unvorstellbar. Auch meine Mutter, gut, die hat tatsächlich nicht wirklich gearbeitet, als wir dann zur Welt kamen, aber die war auch erstmal Sekretärin, hatte ihren Job. Aber mein Vater, der wollte tatsächlich schon, dass sie dann zu Hause ist und einfach nur Mama. Aber was heißt nur? Also das ist, der wichtigste Beruf der Welt.
Auch der anstrengendste Job.
Und ich bin unheimlich dankbar, dass meine Mama eben dann nur noch für uns da war. Ja. Die ist da voll aufgegangen und das tut sie auch heute noch.
Das also ist auch voll schön.
Meine Frauen in meiner Familie, also Mama, Oma, die wichtigsten Frauen in meinem Leben und die machen alles richtig bis heute. Also ich habe vorhin erst mit meiner Mutter telefoniert. Die ist immer für mich da, da kann kommen, was will. Und da kommt viel. Und sie ist einfach da, hat immer ein Ohr für mich. Bin da sehr, sehr dankbar.
Und die war auch mit dir auf Kreuzfahrt dieses Jahr?
Ja, zum ersten Mal. Und das, obwohl sie eigentlich seekrank wird, dachte sie immer und wirklich Angst hatte vor so einer Schiffsreise. Mhm. Aber ich mache das ja mittlerweile sehr, sehr häufig und habe gesagt, komm, Kanaren, da wird es wahrscheinlich nicht so stark schaukeln.
Ja.
Und genau das Gegenteil ist passiert.
Wirklich?
Wir hatten Windstärke 5 oder 6, also das ging hoch und runter, aber sie war tapfer und sie hat richtig viel Spaß gehabt. Und das war nach langer Zeit einfach mal wieder ein gemeinsamer Urlaub, Mutter und Sohn. Schön.
Voll schön, oder?
Ja. Ich hatte auch wirklich Tränen in den Augen, als wir zum ersten Mal auf dem Balkon standen. Und da hat sie so runtergeschaut und die hat wirklich schon jahrelang keinen richtigen Urlaub mehr gemacht. Und als Sohn, dass man seiner eigenen Mama sowas dann ermöglichen kann, das war wirklich ein freudiges Gefühl, also hatte eine Träne im Knopfloch.
Das kann ich aber vollkommen nachvollziehen. Und das ist ja aber auch das Schöne daran, dass man irgendwie was zurückgeben kann.
Ja.
Mit der Zeit.
Das stimmt, wir kommen jetzt so langsam in das Alter. Mein Vater wird jetzt 80 dieses Jahr. Mhm. Und dieses Zurückgeben, das ist genau dieses Gefühl, ne? Also, wenn man eine schöne Kindheit hatte und alles ermöglicht bekommen hat von den Eltern, dann wird's wirklich irgendwann mal Zeit, sowas zurückzugeben.
Und ist dein Papa eigentlich nach Ost- oder West-Berlin gezogen?
Nach Ost-Berlin, aber so richtig. Nach
also der Liebe wegen, das heißt, er ist jetzt auch mit einer Ostbrosche zusammen,
der
oder was?
Ja, ist mit einer Ostbrosche
Ach,
zusammen.
Ach, na Hallöchen!
Ja, so. Deswegen sage ich, ich bin wirklich gefühlter Ossi durch und durch. Ich habe das damals natürlich auch schon mit 12, 13 Jahren alles mitbekommen. Wir waren so Anfang der 90er Jahre zum ersten Mal in Berlin, dann Alexanderplatz. Das war ja kurz nach der Wende. Das war für mich auch unvorstellbar, jemals hierher zu ziehen. Aber mein Vater hat sich eben hier verliebt und der ist hier wirklich aufgegangen. Der hat durch die neue Familie auch den Osten ganz anders kennengelernt.
Und der ist tatsächlich in eine Platte gezogen, oder was?
In eine Platte, ja. Da wohnt er jetzt nicht mehr. Okay. Er wohnt jetzt am Stadtrand in Ahrensfelde. Sehr ländlich, aber wenn ich an die Zeit denke, das war Kulturschock.
Ja, das glaube ich.
Aber
ich
mein, geil.
Eigentlich, also ich versuche ja ohne Vorurteile auch diesen Podcast hier zu gestalten. Aber natürlich denkt man ja manchmal, wenn man denkt, okay, der Maximilian Arland, der ist aus Bayern und dann stelle ich mir so einen zünftigen Bauern da vor vom Land. Das bist du ja überhaupt nicht. Und,
nee, also
und dein Vater
Bauer.
Auch als Volksmusikant, ja gut. Aber also ja, und klar, der Osten war ja bekannt für Platte und irgendwie, wir hatten doch nichts, aber...
aber davon viel.
Ja, eben darum, aber da sieht man mal, dass es ja gar nicht so ist.
Aber ich muss ganz ehrlich sagen, also wir waren zwar keine Bauern, aber wir waren Lausbuben.
Ja.
Und das war schon so ein Bilderbuchleben, was wir da hatten.
Mit Traktor und Feldern.
Ja,
und
auch
Riesen.
Das. Und dann nach Berlin. Und dennoch muss ich sagen, die Herzlichkeit, die ich damals im Osten erfahren habe, die war fast noch größer.
Von der Frau deines Vaters oder generell auch von dem Publikum?
Die Menschen.
Beides, ja.
Also ich habe ja auch viel für den MDR gedreht auf dem Land. Ich hatte so eine Sendung, die hieß Musik auf dem Lande. Und da war ich bei Dorfleuten, bei Schafzüchtern. Ich habe Ziegen gemolken und alles so erlebt. Und da habe ich gemerkt, der Zusammenhalt im Osten, das ist auch heute noch so, der ist fast ein bisschen größer als im Westen.
Ja.
Und die Menschen sind einfach liebevoll, auch miteinander. Mhm. Dieses Gemeinschaftsgefühl ist
das
schon
Gefühl,
sehr, sehr groß.
Das Gefühl hatte ich auch, weil also auch gerade, ich komme ja auch aus einer sehr ländlichen Ecke in Sachsen-Anhalt und da habe ich schon das Gefühl, dass wenn der eine da ein Feld hat und das andere grenzt da dran, also da arbeiten Bauern auch so Hand in Hand oder also die Menschen an sich. Und ich habe einmal ein Video in Bayern gedreht und das war... Wir haben, glaube ich, den größten Fehler gemacht, den man sich da erlauben darf. Wir sind nur ein bisschen mit dem Reifen über das Feld eines Bauerns gefahren.
Oh,
also
okay.
Vom Feldweg ab, so bloß so einen Meter, dieses Feld touchiert da. Da kam der an, irgendwie eine Stunde später, weil irgendwer hatte ihm gesagt, dass da wer über sein Feld gefahren ist. Und es war wirklich, wir sind nicht querfeld eingefahren, sondern wirklich nur einmal kurz eingeschert, um irgendwie einen Trecker vorbeizulassen oder da das Auto abzustellen. damit dann halt noch die anderen Feld, also damit der Feldweg noch passiert werden kann, da kam der an mit einem Temperament, einem bayerischen Temperament. Wer hat da gepackt? Wer war das? Wer ist das? Wer hat da meinen ganzen Acker zerstört? Ja. Und ich war so, wow, okay. Und der andere damals so, was ist das Problem jetzt? Du oder was? Und da stand da wirklich da so ein riesiger Bauernhühne vor ihm und hat gesagt, ihr gebt ja gleich einen Furzen.
Ja, das so, klingt nach Bayern. Das, ja. Das sind die sind ein bisschen rauer und da gibt es ja auch diese Mir-San-Mir-Mentalität.
Ja gut, die kenne ich nur vom FC Bayern und die unterstütze ich, aber nicht die auf dem
die
Land.
Die ist auch auf dem Land. Die ist bei den Bayern schon sehr, sehr stark. Und das mag auch ganz gut sein, aber hin und wieder fehlt mir das tatsächlich, wenn ich da unten bin.
Ja, dieses Miteinander.
Und das Miteinander, ja.
Weil eigentlich so die Feste und so, die werden doch auch da gefeiert miteinander.
Ja, das stimmt. Doch sowas geht die Gemeinschaft in Vereinen, ob Schuhplattlervereine oder Musikvereine.
Solange es ein Bierfass gibt.
Das ja, wahrscheinlich. Verbindet. Der Alkohol muss fließen, dann sind alle friedlich.
Stimmt, und Schuhplatteln. Kannst du das? Oder Peitschenknallen?
Nein, doch, das kann ich tatsächlich.
Ja, irgendwann das kann ich mir vorstellen.
In Südtirol habe ich so, wie hieß denn das damals? Das sind keine Peitschen, sondern, habe ich alles schon mal gemacht, tatsächlich. Aber nicht in meiner Kindheit. Also,
nee, ist mir klar, da sind wir wieder bei der pornösen Ecke hier.
Aber ich war, ja, ich war, glaube ich, schon der typische bayerische Bub. Ja, ein Bur. Ja, preußisch reden, das wäre damals gar nicht gegangen. Mein Vater, der ist ja richtiger Münchner, der redet auch immer noch sehr, sehr bayerisch.
Echt?
Und ich habe das natürlich schon ein bisschen drin, diese bayerische Färbung, aber so einen richtigen Dialekt habe ich nicht.
Also die Frau deines Vaters, hat die dann auch so richtig viel Verwandte noch hier in Ost-Berlin?
Ja,
oder kommt sie aus Ost-Berlin?
Sie kommt aus Brandenburg.
Natürlich.
Ja,
eine richtige Ostbrosche.
Aber richtig, sage ich dir. Die ist Lehrerin und ich bin wirklich stolz, in diese Familie quasi mit hineingewachsen worden zu sein.
Siehst du,
haben
das wusste
dürfen.
Ich wirklich noch gar nicht.
Echt nicht?
Nee.
Ja, doch. Also wir sind da schon sehr verwurzelt.
Ja.
Und deswegen fühle ich mich hier auch sehr, sehr wohl. Also Berlin war auch klar, ich möchte in den Osten. Mhm. Also nicht nach Charlottenburg oder Wilmersdorf, ich möchte nach Mitte oder Prenzlauer Berg. Oder
ja.
So. Mhm.
Zu den Schwaben.
Nee, zu den Hipsters.
Ja, genau.
Die Schwaben, die sind ja dann wieder aus dem Westen. Ne? Also die machen dann wieder alles ein bisschen, ja, ist schon schwierig teilweise. Aber Ost-Berlin hat schon immer noch einen Charme. Es ist was anderes als West-Berlin. Bis heute.
Voll. Und wo, sagst du, hast du die schönsten Konzerte gespielt oder so? Oder kannst du da irgendwas, also wenn du auch sagst, du hast natürlich auch viel im Osten gespielt und es ist irgendwie anders, dann irgendwie würde es mich interessieren, was genau du damit meinst.
Also jede Stadt hat ihr eigenes Publikum, das merkt man tatsächlich. Und ich bin jetzt seit über 30 Jahren unterwegs. Ich weiß, wie der Parkplatz aussieht, ich weiß, wie die Garderobe aussieht und ich weiß aber auch, wie die Leute gleich reagieren werden, wenn ich dahin fahre. Und im Westen ist es tatsächlich so, wenn man ins Rheinland kommt, die sind sehr, sehr lebensfroh und feiern auch mit und schunkeln und klatschen. Im Osten ist es teilweise so, gerade in Sachsen zum Beispiel, im Erzgebirge, da ist so eine wahnsinnige Dankbarkeit.
Ja.
Und eine Herzenswärme. Und die feiern auch und die schunkeln und klatschen und singen mit, aber da springt irgendwie der ganz besondere Funke über. Und deswegen bin ich hier so gerne, weil das hat was von Heimatgefühl, das hat was von Dankbarkeit und von ganz, ganz viel Herzenswärme. Und das kann man eigentlich so nirgends wiederfinden. Das ist schon ganz besonders im Osten Deutschlands so, ja.
Und deshalb geht es nächstes Jahr auch wieder auf Tour.
Ja.
Die
nicht
große,
nur im Osten, aber wir sind viel im Osten. Ja, die große Schlager-Hitparade 2026, freue ich mich sehr drauf. Die werde ich nächstes Jahr moderieren dürfen. Bin Gastgeber, bin natürlich auch Sänger und wir sind ganz viel in den neuen Bundesländern unterwegs. Sagt man das eigentlich noch? Neue Bundesländer?
Nee, ich glaube nicht.
Offiziell sagt man das, glaube ich, immer noch, oder?
Ich habe keine Ahnung.
Ja, es ist Gott sei Dank ein Land,
aber
ein Deutschland,
sehr viel,
aber trotzdem.
Sehr viel Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen dabei.
Mecklenburg,
ne?
Alles, ja. Wir sind eigentlich überall unterwegs, aber wir sind auch, glaube ich, in Bayern und gibt auch andere Orte und Bundesländer. Aber vermehrt immer noch dort, das ist so die Base. Und auf die bin ich stolz.
Ist es aber vielleicht auch so, dass du dich so ein bisschen abgegrenzt hast, auch in deinem Entertainment-Dasein, einmal auch durch deine Wurzeln, weil dein Opa hat alle Texte für Royal Black geschrieben, richtig?
Die Lieder, die Melodien. Ja, mein Opa war Komponist,
ja.
der hat hin und wieder eine Zeile auch erfunden, wie Guns N' Weiß, das war seine Idee, aber er hat meistens die Lieder, also die Melodien geschrieben.
Mhm. Aber du warst ja auch dann quasi bei dem Bayerlein im Management damals mit Florian Silbereisen und Stefan Ross gemeinsam.
Und Stefanie Hertel.
Also genau.
Wir vier, wir waren die Schlager-Volksmusik-Kids damals in den 90ern und Hans-R. Bayerlein, das war der Manager. Also so wie der Don Patrone in der Mafia, so war das
Hans-R. Bayerlein. Der Dieter Bohlen von Deutschland sucht den Superstar.
So ungefähr. Und das war eine ganz andere Zeit damals noch. Es war wirklich spannend und da kriege ich jetzt Gänsehaut, wenn ich drüber nachdenke, weil wir saßen da immer in seinem Büro und der hatte so einen runden Tisch wie bei James Bond und so ganz niedrige Ledersessel und jede Besprechung war ein Happening irgendwie und er war der große Macher, so der Strippenzieher und hat damals gesagt, wie wir unsere Karrieren jetzt dann gestalten sollen. Also er hat sie eigentlich gestaltet und wir standen meistens nur auf der Bühne und er hat uns da hin und her geschoben. Das war ganz anders als heute. Ganz, ganz anders. Und er hatte da einen ganz großen Plan auch für uns alle und für die Branche an sich. War ja ein riesengroßer, toller Macher auch. Er hat Udo Jürgens gemanagt und viele andere. Ja, also er hat damals die riesengroßen Hits von Udo Jürgens auch mit in die Welt getragen und hat Udo Jürgens zu dem gemacht, was er eigentlich dann bis heute war und ist. Und so einen Manager dann als Kind zu haben, das war schon was Besonderes. Hatte unheimlich viel Respekt und auch Ehrfurcht vor diesem Mann.
Und da war dein Papa auch noch mit dabei und
genau.
Dein Bruder? Da wart ihr als Band?
Ja.
Und irgendwann warst du aber auch alleine bei ihm?
Mhm.
Und ihr saßt dann, also du saßt dann immer mit deinem Vater und deinem Bruder da an dem Tisch? Oder ihr saßt auch zu viert mit Stefan und Florian da?
Ja, da gab es unterschiedliche Konstellationen. Ja, das gab es auch. Also am Anfang waren wir zu dritt und da war mein Vater ja noch Familienoberhaupt und hat alles für uns entschieden. Und irgendwann sind wir ein bisschen flügge geworden und ich dann auch als Solist und wollte unbedingt als Sänger auf der Bühne stehen.
Hattest du da auch noch die das Akkordeon in der Hand? Nee, das Keyboard in der Hand?
Keyboard? Nee, ich habe dann den Flügel quasi. Also ich saß am Klavier, am Flügel, hatte damals meine erste Nummer, die hieß Ich höre Chopin, also war so ein bisschen klassisch angehaucht. Und ich wusste immer, der Bayerlein, der war nicht so der größte Fan von mir.
Mhm.
Der hat mich quasi vorn rausgeschmissen und ich bin hinten wieder reingekommen. Also ich musste wirklich kämpfen.
Ja.
Und Stefanie und Stefan waren so seine Lieblinge.
Ja.
Florian war mit seiner Quetschen unterwegs von Bierzelt zu Bierzelt.
Ja.
Und so hatte jeder irgendwie so seine Vision,
mhm,
aber Bayerlein hatte seine ganz eigene Vision.
Mhm.
Und es war wirklich ein Kampf. Wir haben uns hin und wieder auch mal zusammengetroffen und dann gab es eben diese Runden, wo alle Kids an einem Tisch saßen. Aber viel zusammen gab es leider nicht. Also er hat uns eher gegeneinander ausgespielt teilweise.
Echt?
Ja.
Ach, krass, weil ich hatte gerade gedacht, das ist so, weißt du, hier wie Britney, Justin Timberlake und alle damals beim Disney Club oder so.
Ja, also es gab solche Momente.
Aber
also,
ich glaube, so war es wahrscheinlich auch. Also die wurden wahrscheinlich auch gegeneinander ausgespielt.
Natürlich.
Aber also wie hat er euch gegeneinander ausgespielt?
Also bei diesen Besprechungen, da wurde dann gesagt, wusstest du eigentlich, dass der Stefan das und jenes über dich behauptet hat? Und das Gleiche hat er dann über Florian gesagt.
Wirklich?
Und dem Stefan, der Maxi, weißt du eigentlich? Ja. Und Bayerlein hat sich immer gefreut, wenn Sand im Getriebe war. Da musste es immer ein bisschen knirschen. Und dann war er glücklich, ja.
Warum?
Da entstand Energie. Reibung erzeugt Energie.
Also weil du dann besser sein wolltest als der andere, oder?
Vielleicht, ja. Und das war dann so ein kleiner
Konkurrenzkampf. Das ist halt eine alte patriarchale Ebene auf jeden Fall, ne? Mir sehr unsympathisch,
absolut,
muss ich dir ehrlich gestehen.
Ja, im Nachhinein ist es unsympathisch, aber es hat uns alle so ein bisschen angefeuert.
Na klar.
Und jeder ist dann seinen Weg gegangen. Am Ende hatte er recht, aber es war teilweise richtig hart. Und da sind auch Freundschaften auf der Strecke geblieben.
Hm.
Also irgendwann war Florian raus, hat dann seine Sendung bekommen und Stefan und ich, wir waren dann so diese Dreierklicke.
Ja.
Wir waren auch ganz oft gemeinsam im Urlaub, auch bei ihm. Er hatte so eine große Villa in Saint-Paul-de-Vence in Frankreich, so oberhalb von Nizza. Und wir waren auch zusammen sehr häufig auf Tour, haben uns super verstanden. Aber auch dann irgendwann wurde wieder Sand ins Getriebe gestreut. Und heute, glaube ich, sind wir alle befreundete Kollegen.
Mhm.
Aber so richtig enge Freundschaften gibt's da leider nicht mehr.
Nur zwischen uns beiden.
Ja.
Oh komm, ich finde schon, dass wir auf jeden Fall einen krassen Draht miteinander gepflegt haben in den letzten Jahren. Also ich würde dich hier in Berlin schon als einen meiner doch Vertrauten beschreiben.
Nur weil du mit mir einen Skitty möchtest.
Nein.
Nein, aber das muss ich auch sagen. Also man hat während so einer Karriere natürlich viele Begegnungen und viele Kollegen und den einen mag man mehr, den anderen weniger. Aber so Freundschaften...
Ich meine, immerhin bin ich bereit, mit dir ins Skitty zu gehen.
Ja, immerhin.
Also mit Stefan würde ich dann nicht hingehen.
Das wäre auch witzig.
Nein.
Ich stelle es mir gerade vor.
Wow.
Mit dem roten
mit Trompete,
Mikrofon.
Aber.
Mit Trompete und rotem Mikrofon ins KitKat. Ja. Prost.
Ich glaube, er wäre dabei. Und schwarzer Lederhose.
Ja, Leder ist auf jeden Fall angesagt. Allerdings anderes Leder.
Ist klar.
Naja.
Ich finde, du, also wir sind ja sehr kreativ. Da kommen auf jeden Fall Ideen bei rum. Das kann man mal, da sollte man mal drüber nachdenken. Aber nun gut. Ich weiß gar nicht, worüber ich noch so mit dir quatschen will. Ich wollte das Gespräch einfach ein bisschen laufen lassen. Und ich mag das auch ganz gerne.
Ja,
was hast du noch vor, so die Tage? Wie sieht dein Jahr noch aus?
Das Jahr, ach Gott.
Was sind deine, wir hatten ja eigentlich mal zusammen einen Podcast-Plan.
Mhm.
Schön ist es, auf der Welt zu sein, sollte der heißen.
Genau, das war mein Pilot.
Ja,
den haben wir mit sehr viel Mühe und Herzblut gestartet und dann ist der Pilot irgendwie in der Schublade verschwunden, lag aber an mir, weil ich einfach stinkfaul bin. Das muss ich mal sagen.
Weil du auch keinen Bock auf Podcast hattest.
Ich habe eigentlich bisher nicht wirklich Spaß an sowas, weil, ich weiß nicht, ich rede gerne viel, aber wenn ich ein Mikrofon vor der Nase habe, dann fange ich auch an so, ja, ich bin so jemand, der zerdenkt ganz viel.
Ja.
Ne? Und dann denke ich mir, ach Gott, hätte ich das jetzt wirklich sagen dürfen? Auch jetzt, das sind tausend Sachen, die ich hier wahrscheinlich gesagt habe, die ich wahrscheinlich gar nicht hätte sagen sollen, aber...
Aber sollen ist ja das eine, aber die du nicht hättest sagen wollen, ist ja die Frage.
Ja. Ach Gott, mittlerweile bin ich da ja lockerer. Aber weißt du, das ist ja auch so eine Sache. Ich komme aus dieser unheimlich konservativen Schlager- und Volksmusikecke.
Ich weiß.
Und wenn du heute immer noch in dieser Branche bist und vor einem Mikrofon sitzt, da kommst du teilweise nicht aus deiner Haut raus. Da sind immer noch die Scheren im Kopf.
Ich weiß.
Und immer noch diese Handbremse.
Ich weiß.
Und jetzt sitzt du da und du löst mir die Handbremse, Gott sei Dank. Aber es gibt ganz oft Situationen, wo ich denke, ja, jetzt... Sei doch einfach mal ein bisschen locker und erzähl.
Und weißt du was? Genau diese Situation hatte ich bei dir. Ich habe mir so gewünscht, ich habe dich gesehen zum Beispiel bei Let's Dance und ich fand, du hast da schon irgendwie versucht oder ich hatte das Gefühl, du hast versucht loszulassen.
Ja, ja.
Aber ich hatte immer noch das Gefühl, siehst mir nach, mein Ausdruck, aber da war noch so ein Stock im Arsch. Und
ja,
ich dachte
ja
so, Mann, du bist so ein wirklich guter Typ. Also ne, wirklich attraktiv und frisch und keine Ahnung. Und ich dachte so, also vielleicht liegt das ja auch manchmal an den körperlichen Begebenheiten, dass man da irgendwann, ich dachte so, ich kenne dich ja so vom Dasein und dann dachte ich so, du warst ja wie so eine kleine Brechstange. Und ich dachte
ja,
so, bitte.
Wobei, also da muss ich zu meiner Rechtfertigung sagen, das hat sich ja dann entwickelt.
Das hat sich entwickelt und trotzdem habe ich noch gedacht, Digga, Mann, mach mal locker jetzt.
Ja, aber das hat viele Gründe gehabt.
Das
natürlich,
verstehe.
Das war das erste Format, wo ich mal was anderes machen konnte, außer singen und moderieren. Und dann eben auch dieses Körperliche. Ja, das konnte ich nicht. Ich war absoluter Körperklaus. Also mich bewegen war schon schwierig auf der Bühne, aber dann auch noch Cha-Cha-Cha, Rumba und Quickstep. Holla die Waldfee, das war eine riesengroße Herausforderung. Aber ich habe die unheimlich gerne angenommen. Ich habe das geliebt. Dann wurde ich natürlich auch ständig zusammengeschissen von Lambi, Mozzi und von Jorge. Die haben ja alle irgendwie ständig nur Kritik geübt
was macht
an mir.
Was macht Kritik generell mit dir?
Also wenn sie konstruktiv ist, finde ich sie spannend. Weil nur so kann man sich weiterentwickeln. Aber natürlich, so ein Künstler ist ja ein bisschen selbstverliebt. Und wir denken ja immer, wir haben es erfunden. Ne?
Ja.
Und deswegen stehen wir ja auch da oben. Und jemand, der da seit 30 Jahren auf der Bühne steht, der möchte schon meinen, dass er was kann. Aber dann plötzlich kommt Kritik und das tut erstmal weh. Das ist tatsächlich etwas, das geht so richtig wie ein Schlag in die Magengrube.
Mhm.
Wie was? Ich soll jetzt plötzlich hier was nicht können?
Mhm.
Und mit dieser Kritik muss ich dann erstmal umgehen lernen. Heute finde ich es ganz, ganz wichtig. Also heute ist es was ganz anderes. Wenn ich Kritik bekomme, dann hinterfrage ich die natürlich und hinterfrage mich auch selber. Und nur so kann man sich weiterentwickeln. Aber damals bei Let's Dance, es war so, ja, schon sehr, sehr harte Kritik. Da wusste ich erstmal gar nicht mit umzugehen. Das war wirklich schwierig. Und ich habe da schlaflose Nächte gehabt und hatte irgendwann auch den Spaß verloren. Es war ja hartes Training. Und als es nach der dritten, vierten Sendung immer noch hieß, Stock im Arsch und funktioniert irgendwie nicht, wir spüren es nicht und wir sehen es noch nicht, habe ich mir gedacht, was soll ich denn noch alles machen? Also ich habe mir so viel Mühe gegeben, aber
ich
da
habe ich
gelernt.
Ich weiß, und das hat man komplett gesehen. Ne?
Genau, dieses Mühe geben, das wollen die Leute eigentlich gar nicht. Klar, man muss schon diszipliniert sein und man muss schon irgendwie den Drang haben, da was zu reißen, aber aber nur stets bemüht.
Ja, das zieht halt die Handbremse irgendwie gefühlt immer ein Stück weit fester, weil du dann ja denkst, also wenn du dich bemühst, also du gibst dir Mühe, ja nicht nur um dich locker zu machen, sondern du gibst dir Mühe, jemandem anders zu gefallen, genau, oder eine Außenwirkung zu generieren, die du gerne haben
möchtest. Und ich sag dir, das habe ich bis heute. Das ist wirklich diese kleine Stimme im Kopf, die immer wieder sagt, und das muss aus dieser Anfangszeit kommen, ja, die sagt, du musst perfekt sein, damit du den anderen gefällst. Und wahrscheinlich kommt es aus dieser blöden Bayerlein-Zeit. Weil damals war diese Welt sowas von perfekt, mhm, also nach außen, ja, so richtig hingelegt, geschleckt und frisiert mit ganz viel Haarspray.
Klar.
Also wirklich, diese ganze Branche war nur eine große Glitzerkugel und da durfte keine Ecke und keine Kante sein.
Ja, ja.
Und dann plötzlich kam die erste Kritik, du hast ja keine Ecken und Kanten. Und ich so, ja, wie denn? Sollten wir doch auch nicht haben. Wir wurden doch ständig glatt gebügelt. Woher soll denn jetzt eine Ecke und eine Kante kommen? Ja. Und das fiel mir dann immer öfter auf die Füße, weil sich ja alles verändert hat. Gott sei Dank, aber komm damit mal klar, wenn du Jahre oder Jahrzehnte keine Ecken und Kanten haben durftest, wie sollen die dann plötzlich von heute auf morgen kommen? Und das, wie gesagt, ich bin jetzt 44, das fällt mir heute noch auf die Füße.
Also ich habe seit einem Jahr oder so das Gefühl, und da bin ich sehr froh drüber, dass ich gefühlt mit einem anderen Maximilian spreche. Ich glaube, da haben wir privat auch schon mal drüber gesprochen, dass ich das Gefühl hatte, du warst damals irgendwie zerrissen.
Ja.
Also klar, natürlich auch diese privaten Situationen, die uns mit auf die Bühne verfolgen. Man kann ja niemals ausschalten, wenn man nach vorne geht. Man weiß, okay, ich performe jetzt was, und dann gibt's aber auch Songs, die einen vielleicht mal mehr, mal weniger tangieren, oder Tage, wo du denkst, ja, okay, ich weiß, ich soll jetzt hier heile Welt präsentieren, dann mache ich das, aber es kommt dann halt nicht so authentisch rüber.
Absolut.
Und da bist du ja jetzt an einem komplett anderen Punkt, und das finde ich so schön. Wir haben letztes Jahr ein Konzert zusammen gespielt. Es macht einfach richtig Spaß, loszulassen. Ich liebe es, mit dir auf der Bühne zu stehen, kann ich so sagen.
Kann ich nur zurückgeben. Aber ja, da hast du wirklich was Wahres gesagt. Das ist eine innere Zerrissenheit. Und die war damals extrem. Die ist heute hin und wieder noch da. Und ich merke, dass ich da immer mehr rauskomme. Aber tatsächlich steht mir das immer noch im Weg. Aber ich komme da schon raus.
Ja, ich glaube schon. Also ich, aber wo steht's dir? Also,
ja, wenn ich zum Beispiel wieder vor einer Kamera stehe. Ich musste jetzt eben für die neue Tournee für nächstes Jahr ein paar Aufsager machen.
Ja.
Und in dem Moment, wo da ein Scheinwerfer steht, eine Kamera, ein Mikrofon, denke ich, es muss jetzt perfekt sein. Und dann höre ich schon innerlich jeden Schmatzer oder jede unsaubere Aussprache, oder ich sehe irgendein Haar, was absteht. Das interessiert eigentlich da draußen niemanden.
Ja.
Aber es ist in mir diese Stimme, die sagt, es muss perfekt sein. Und ich hasse diese Stimme. Ich kriege sie aber manchmal nicht leiser.
Ich kann damit aber auch sehr gut mich identifizieren. Das ist auch eine Zeit lang so. Also gerade als Frau in diesem Musikbusiness finde ich es ja noch mal krasser. Du musst ja irgendwie immer einem gewissen Schema entsprechen. Oder als blonde Schlagersängerin bist du ja gefühlt eh eine von vielen und musst dann irgendwie gucken, dass da irgendwie das so mit allen mithältst oder so. Oder beziehungsweise ist das quasi so wie so ein kleines Damoklesschwert, was da drüber hängt. Und irgendwann habe ich mir gedacht, ich will doch gar nicht mithalten. Kann auch einfach ich sein. Habe ich halt eine Falte.
Klingt so einfach.
Ja, voll.
Einfach ich sein. Ich schwöre dir, es ist das Schwierigste in dieser Branche.
Das ist es.
Definitiv. Das ist wirklich das aller Schwierigste.
Ich mache mir jetzt schon wieder Gedanken. Ich bin nächsten Monat in der Zarella-Show und dann denkst du dir, was ziehst du an?
Ja.
Und dann denke ich mir, aber warum
bin
eigentlich?
Ganz Kitty und
was?
Geh als Dinosaurier.
Ja, also diese ganzen Shows und überhaupt, das ist diese Außenwirkung, ja. Die ist schon,
und ich glaube, wenn da jemand
crazy
heute so reinpurzelt in die Branche, so als Seiteneinsteiger, der hat es wahrscheinlich noch viel, viel leichter als jemand wie wir, die da schon so viele Jahre drin sind.
Ja, obwohl ich bei manchen, also gerade Newcomerinnen auch sehe, da ist das gleiche Schema. Also die müssen wirklich von Männern beraten sein, gefühlt, ja, oder so. Ich weiß es nicht. Oder meine alte Managerin, ich habe sie wirklich sehr gern, aber die war auch immer so, du darfst nicht geschminkt oder ungeschminkt zum Frühstück gehen in einem Hotel und niemand darf dich ungeschminkt sehen und es muss immer alles ganz glatt und parat sein. Und dann dachte ich so, Ey, warum? Ich bin Mitte 20, ungeschminkt.
Ja, interessant. Und ich hatte deine Managerin scheinbar in meinem Kopf, obwohl es nicht meine Managerin war. Verrückt.
Ja, ist halt alte Schule wahrscheinlich.
Ja, und ist die ist so. Eigentlich auch ganz gut. Ich bin ja dankbar, weil ich bin jetzt seit über 30 Jahren dabei. Wer weiß, vielleicht hätte ich das so lange gar nicht durchgehalten oder ausgehalten. Also am Ende gibt's immer zwei Seiten der Medaille.
Mhm. Und dein Opa, der jetzt quasi die Roy Black-Lieder mitgeschrieben hat. Also was hat der für dich auch vielleicht musikalisch noch für einen Einfluss? Du singst die Songs zum Beispiel von Roy Black noch mit auf der Bühne?
Sehr gerne sogar, ja. Das ist tatsächlich so Familienerbe und ich liebe das, diese Lieder zu singen, weil ich fühle es einfach. Also Roy Black war ja auch so ein Teil der Familie, wie so ein guter Onkel von uns.
Und war der nicht auch so ein bisschen zerrissen?
Der war eben, jetzt kommt es nämlich. Und da ist anscheinend die Parallele. Der wollte nie Schlager singen. Der hat zu meinem Opa immer gesagt, ach, dieses ganze Weißes ist ein Fluch. Aber ich bin froh, dass ich es hab. Es hat natürlich unheimlich viel Geld gebracht, aber er wollte immer Rock'n'Roll singen. Bei mir ist es musikalisch tatsächlich keine Zerrissenheit, aber eben diese perfekte Welt. Mhm. Und in Wirklichkeit bin ich ein ganz easy Typ, ne? Aber da kommt die Zerrissenheit dann wieder raus. Und ich glaube, das wiederholt sich immer wieder. Aber warum ich die Lieder so gerne singe und was mein Opa mir mitgegeben hat, ist schon dieses Herzliche. Die Musik, die spricht wirklich aus dem Herzen. Das klingt so blöd, so kitschig, aber es ist so. Also ich bin zum Beispiel keiner, der unheimlich gerne schnelle Partylieder singt, sondern ich singe am liebsten Balladen. Weil da kann ich mich am besten ausdrücken. Das bin ich. Ich habe Gott sei Dank auch die Stimme irgendwie dazu. Ne? Also die klingt am besten, wenn ich irgendwie schöne, ruhige Liebeslieder singe.
Das fand unser Weihnachtsduett auch wirklich schön.
Oh, das war sehr schön. Ja, das war richtig schön.
Das haben wir noch nicht veröffentlicht, Maximilian.
Ja, das kommt. Das kommt irgendwann alles noch. Ja. Also ich sag's dir, die größten Geschichten sind genau diese, die lange in der Schublade lagen.
Absolut. Ja.
Also insofern bin ich mir bewusst, dass ich da ein großes Erbe angetreten habe. Aber ich bin unheimlich dankbar für diese Herzenswärme, die mein Opa da auch mitgebracht hat.
Ein Hoch auf die Opas.
Ui. Ich
kann das mit meinem Opa nämlich auch komplett unterschreiben. Diese Herzenswärme, diese Stille. Mein Opa war Schäfer, der hat was ganz anderes gemacht. Aber der hatte auch dann irgendwann so eine ruhige Kontenance. Der hat so auf die Welt geguckt von seinem Bänkchen aus da am Haus. Und da war das auch alles irgendwie in Ordnung. Wenn ich an meinen Opa denke, denke ich an pastellige Sonnenuntergänge, die irgendwie im Sachsen-Anhalt da, wo die Sonne einfach schön untergeht hinten.
Aber weißt du, wir dürfen nie vergessen, unsere Opas und Omas, es sind die Letzten, die dieses Leben hatten, die einfach alles gelebt haben. Das ist Kriegsgeneration. Ja. Die haben sich aber da wieder komplett rausgekämpft, alles wieder aufgebaut, haben die neue Welt erlebt, haben uns groß werden sehen. Sowas gibt's, glaube ich, gar nicht mehr. Also was die alles erlebt haben, auch eine völlig untechnische Welt bis hin eben zu
die habe ich letzte Woche erlebt, die untechnische Welt. Und ich sage dir, auf Hydra gibt's ja nicht mal Autos oder Fahrräder. E-Bikes sind verboten, Autos sind verboten. Das einzige Auto, was da fährt, ist ein Feuerwehrauto und ein Müllwagen. Und ansonsten stehst du da morgens auf und hörst nur so Muli-Hufe. Hähne, die krähen über die ganze Insel und sich gefühlt unterhalten und Pferde und ein Glockenturm. Ich hatte ja dann auch keine Uhr. Also nichts. Ich bin dann einfach immer...
Es klingt nach dem perfekten Leben.
Voll.
Oder?
Und ich dachte auch so, da war ich auch das erste Mal wieder, habe ich gemerkt, dann wurde ich morgens wieder kreativ. Der Kleine hat noch geschlafen, der war auch so im mediterranen Urlaubsmodus und da war ich früher wach als mein Kind und habe mich draußen so in die aufgehende Sonne gesetzt und dachte so, ey, warum machen wir es uns so schwer, wenn das Leben doch so leicht sein kann? Also weil die Menschen dort, die haben kein Auto, die haben kein Fahrrad, die haben halt vielleicht ein Muli oder ein Boot oder so ein kleines Fischerboot oder irgendwas. Aber so Inselleben ist ja schon nochmal was anderes. Mhm. Oder so generell auch. Also und dass das da auch so reglementiert ist. Und die gucken auch, dass die Mulis zum Beispiel, die dürfen nicht arbeiten, wenn es zu heiß ist. Und die dürfen auch keine übergewichtigen Touristen aus aller Welt über die Berge
Engländer
tragen. Ja, oder Amerikaner, keine Ahnung, aber es gibt's ja auf Santorini. Weil letztes Jahr hatte ich ein Foto gepostet von diesen Mulis, weil ich wirklich bemerkenswert finde, dass diese Insel das einfach hält. Es gibt sehr viele Treppen da, es gibt Wege, wenn du auch einen großen Einkauf machst oder so beim Supermarkt, da wird der Muli beladen. Und dann bringt er dir Wasser und alles, was du halt nicht tragen kannst, weil es wirklich auch sehr unwegsam ist teilweise, bringt er dir dann zum Haus oder cool. zu deiner Wohnung. Und dann dachte ich so, wie schön das eigentlich ist, wie entschleunigend und überhaupt. Und weißt wie du? Gesagt, die Mulis, da habe ich ein Foto gepostet und hieß es, ja, die armen Tiere. Und dann denke ich, ja, das stimmt. Ich bin wirklich die Erste, die da vorne mit dabei ist. Weiß aber auch, es sind halt Nutztiere dort. Mhm. Und die werden halt nicht zu touristischen Zwecken da irgendwie eingesetzt.
Nee, da macht schon Sinn. Was würden die da auch sonst machen? Denen wäre ja stinklangweilig.
Den Mulis?
Ja.
Stimmt. Ja.
Oder? Aber man darf es natürlich nicht übertreiben. Also so wie in Santorini zum Beispiel, dass sie die ganzen Touristen bis nach oben an den
genau,
Gipfel...
Und nur das zur, ist, genau, das ist nur ganz für Entertainment, ja. Und da deshalb, da dachte ich so, auf Hydra sind einfach anders. Da, Leonard Cohen hat ja da auch gelebt, glaube ich. Also es gibt auch ein paar mystische Geschichten, glaube ich, über diese ganze Insel und so. Aber, das
aber weißt du,
macht
wir sollten
Gefühl.
Uns wahrscheinlich auch im Alltag hier bei uns unsere kleinen Inseln schaffen, damit wir genau solche Momente wenigstens für ein paar Stunden am Tag oder Minuten erleben können, um uns da mal rauszuziehen. Also insofern, wir können es uns auch leichter machen.
Ja, stay hydrated, würde ich sagen. Wenn das jetzt jemand hier checkt, den Wortwitz.
Ich habe ihn nicht verstanden, aber ich stehe heute sowieso auf dem
Ach so, Platz. Wegen Hydra.
Ach so, mein Gott. Ja, aber der kam mal von ganz weit hinten.
Ja, kann ich. Also was wäre so ein Format, wenn du schon bei Let's Dance warst? Ne, das fand ich ja immer wirklich ein tolles Format, wo ich gerne mitgemacht hätte. Aber was wäre bei dir noch, wo du denkst, oh, hätte ich richtig Bock drauf?
Also es gibt ein Format, das darf ich aber noch nicht erzählen. Da bin ich nächstes Jahr dabei. Das wird richtig spannend.
Ja?
Ich darf aber nichts sagen. Okay. Aber es wird richtig cool. Also da freue ich mich wahnsinnig drauf.
Und ist das sowas, was du hättest gerne machen wollen?
Ja. Also ehrlich gesagt, nein. Also ich habe da null Bezug dazu. Und umso spannender wird's. Aber weißt du, was ich wirklich gerne machen möchte? Die Verräter.
Stimmt.
Ich finde es so geil. Weil ich glaube, ich kann das. Ich kann das richtig gut. Ich bin nicht hinterfotzig.
Nee, ich weiß.
Aber ich glaube, das ist so ein Format, da würde ich richtig gut funktionieren, ja.
Was wärst du dann aber am liebsten? Verräter oder loyaler?
Ich wäre gern der Verräter, doch. Doch, irgendwie schon.
Gibt es da noch was anderes außer Verräter und Loyale?
Ich glaube nicht. Die Moderatorin, aber.
Ah ja.
Doch, ich finde das richtig spannend, weil ich kann gut argumentieren, ich kann Leute auch gut an der Nase herumführen und ach Gott, jetzt würde ich ja zugeben, dass ich gut lügen kann, aber ja, vielleicht kann ich auch das.
Naja, ich sag mal so, du musstest ja immer eine Scheinwelt aufrechterhalten, eben. Ohne Ecken und Kanten.
Stimmt, ja.
Vielleicht deshalb. Vielleicht sind Vincent Groß und Anna-Karina Wojcik genau deshalb auch so erfolgreich da gewesen.
So nehmen.
Oh Gott, dann schick. Da gibt's aber noch ein paar andere Kollegen, die dann da wohl gut performen könnten.
Ja, also das wäre das Nächste dann. Hoffentlich.
Ich drücke dir die Daumen.
Danke.
Ich habe die ganze Zeit überlegt, wir haben damals in unserem Podcast, in unserer Pilotfolge ja noch darüber gesprochen, wie du zur Astrologie stehst und so. Mhm. Hat sich da was geändert?
Ich habe lustigerweise heute beim Frühstücken bei Terra X, glaube ich, heißt das im ZDF, was über Astrologie gelernt, dass es ja wirklich eigentlich mal eine Wissenschaft war.
Mhm.
Ist es ja eigentlich auch immer noch so ein bisschen, aber es kam wirklich aus der richtigen Wissenschaft, dass man sich damit sehr stark beschäftigt hat. Also die Menschen früher sind da auf irgendwelche Türme gestiegen oder auf irgendwelche Bauten und haben sich die Himmelskörper ganz genau angesehen und da ihre Mondkalender und was weiß ich alles. Und so Leute wie Ronald Reagan zum Beispiel, der hat sich von Astrologie leiten lassen, habe ich heute gelernt. Also seine Frau hat gesagt, wir machen den und den Termin erst nach 12, weil die Astrologin gesagt hat, da ist die perfekte Zeit dafür. Ich selber lese keine Horoskope, ich weiß, was ich für ein Sternzeichen bin und da glaube ich ein
das
bisschen
dran.
Das
weiß ich auch.
Aber ansonsten bin ich da nicht wirklich so abergläubisch. Aber ja, Astrologie kann wahrscheinlich mehr, als man so denkt. Das habe ich heute früh beim Frühstücken gelernt.
Ja, bist halt einfach auch ein feuriger Widder.
Mhm.
Ich weiß gar nicht mehr, was war dein Aszendent? War es nicht Waage?
Ach, kann sein, ja. Wir haben das ausgerechnet.
Schon. Ja, ich glaube schon.
Aber daran glaube ich halt nicht wirklich. Also, dass ich ein Widder bin, mit dem Kopf durch die Wand, ziemlich stur und dickköpfig, ja, auf jeden Fall. Was mein Aszendent da jetzt noch zu suchen hat, weiß ich nicht, aber da vertraue ich dir ja gerne.
Ja, und siehst du, es ist auch gerade wieder rückläufiger Merkur, genauso wie damals. War es nämlich auch. So sind wir nämlich drauf gekommen. Mhm. Und deshalb sind meine elektronischen Geräte auch gerade kaputt
gegangen.
Ach so,
deshalb.
Es ist die Zeit, wenn rückläufiger
Merkur
ist. Das
war dein Sohn.
Ja, aber der Computer hat ja aus dem Nichts den Geist aufgegeben.
Ja.
Und das spricht sehr für die rückläufige Merkurphase.
Absolut.
Und da sollte man übrigens auch keine technischen Anschaffungen machen.
Mhm, gut. Dann.
So. Merkst du. So, das war mein letztes Wort für diese Folge.
Ja, dann muss ich meine Amazon-Bestellungen alle wieder stornieren.
Wieso, was hast du bestellt?
Ach, viele. Ich liebe technische neue Sachen.
Deine Wohnung sieht aber gar nicht so technisch aus.
Ja, das ist der Trick dabei. Man muss das alles gut verstecken. Ist alles so Smart Home-mäßig.
Mhm. Weil du auch so smart home bist.
Eben nicht. Ja. Umso smarter muss das Home sein. Also, weißt du, wenn du nicht die hellste Birne bist.
I doubt it. Aber Maximilian, ich finde, das ist eine schöne Folge gewesen, wo vielleicht auch der ein oder andere zuhört bis zum Schluss. Wenn ihr das getan habt.
Bei dir immer.
Vielen Dank. Ja, bei mir schon, aber heute bist du ja zu Gast.
Obacht, Fräulein.
Ja,
Obacht.
Bitte. Komm, schieß zurück.
So, ich müsste dann auch langsam wieder.
Ja, du hast das letzte Wort. In jeder Ostbroschen-Folge hat mein Gast das letzte Wort.
Oh.
Und das würde ich dir jetzt einfach überlassen und würde sagen, danke für den Kokoskaffee.
Bitteschön. Vielleicht gibt es eins auf die Nuss, auf die Kokosnuss.
Und das letzte Wort hast du.
Ja, das letzte Wort. Das, was mir jetzt wirklich im Kopf bleiben wird, ist, das Schwierigste ist, ich zu sein. Weil ich war, glaube ich, in meiner Karriere alles, aber ganz selten ich. Und davon gibt es bei mir.